Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Palmsonntag aus dem Johannesevangelium im 17. Kapitel. Um Gottes Wort zu ehren, wollen wir dazu bitte aufstehen. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast die Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Herr Jesus Christus, nun lass uns doch dein Wort hören, dass wir es erkennen und gewiss werden, du bist unser Bruder. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz. Liebe Gemeinde, mit diesen Worten beginnt das sogenannte hohe priesterliche Gebet im Johannesevangelium. Der Bezug zum Palmsonntag besteht darin, dass Jesus hier über seine Erhöhung zum Vater, das heißt über seine Intronisation zum König, zur Rechten Gottes nachdenkt. Darum geht es ja am Palmsonntag. Wir haben die Geschichte sicherlich im Ohr, als Jesus mit einem Esel und eben nicht mit Streitwagen mit seinen jubelnden Freunden im Gefolge und eben nicht mit Soldaten im Gefolge in die Stadt Jerusalem einzieht. Und die Menschen am Wegesrand jubeln ihm zu. Sie begrüßen ihn als König. Er zieht dort ein und wird gefeiert. Und dann erzählt uns Johannes die Kreuzigung Jesu tatsächlich wie eine Thronbesteigung, die Erhöhung Jesu am Kreuz. Dieser Kreuzesthron wird zum sichtbaren Zeichen des Sieges über die Macht der Sünde und des Todes. Dieser dort am Kreuz erhöhte König ist der Sieger über die stärkste Macht dieser Welt, die Macht des Todes und allem, was uns den Tod bringt. Und so betet Jesus: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Von Jesus wird uns immer wieder erzählt, dass er sich einmal zum Gebet zurückzieht. Und dann lehrt er seine Jünger im Vaterunser, wie auch wir bis auf den heutigen Tag miteinander beten sollen. Wir sollen Gott anreden, wie es Jesus getan hat, nämlich als unser Vater. Unser Vater. Als Brüder und Schwestern Jesu Christi dürfen und können wir Gott als unseren Vater bitten. Das 17. Kapitel des Johannesevangeliums gibt uns einerseits den längsten und auch tiefsten Einblick in die Art und Weise, wie Jesus gebetet hat. Und andererseits gibt es uns einen ganz tiefen Einblick in das Herz und die Gedanken Jesu über uns seine Schwestern und Brüder, die er im Gebet immer wieder vor Gott bringt. Wer dieses Gebet liest, bekommt einen ganz tiefen Einblick in Jesu innerste Gedanken über dich und mich. Zwei Beobachtungen dazu. Das erste: Dein Bruder Jesus betet für dich. Jesus beginnt sein Gebet damit, dass er zurückschaut auf sein Lebenswerk. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. In der Fürbitte, mit der Jesus vor Gott für uns eintritt, steckt die ganze Geschichte seines Erdenwirkens sozusagen mit drin. Es ist dieser Sohn Gottes, der zu uns gekommen ist, der sich den abgefallenen und heillosen Menschen gleichgemacht hat, der mit uns Hunger und Durst und Krankheit geteilt hat, der mit uns die Fassung verloren und geweint hat. Dieser Sohn Gottes betet für uns. Er, der ganz und gar unser Freund wurde, der den Hass derer getragen hat, die zu lieben er ja doch gekommen war, der sich in ehrlicher Solidarität mit allen Verlorenen zugewandt hat und für die Partei ergriffen hat, die ja doch absolut gar nichts mehr zu hoffen hatten, der uns seine Liebe dadurch zeigt, dass er alles für uns riskiert und dann sogar sein Leben für uns einsetzt. Dieser Jesus, dem wir so am Herzen liegen, faltet für uns seine Hände und er vertritt uns vor Gott. Dieser Jesus, der ewige Sohn des Vaters, betet für dich und mich. Es ist, liebe Schwestern und Brüder, wichtig, dass wir uns das einmal klar machen. Denn wenn Jesus nun den Vater bittet, dass er ihn nun verherrlichen möge mit der Herrlichkeit, die er von Anbeginn der Welt hatte, dann heißt das eben nicht, Jesus zieht sich jetzt in ein angenehmeres Gebiet zurück. Dann heißt das eben nicht, er streift nun das hässliche Kleid der Menschlichkeit ab, um wieder ganz der herrliche Sohn Gottes zu sein. Nein, das heißt es nicht, sondern genau so, wie Jesus in seinen Erdentagen nicht aufgehört hat, der Sohn Gottes zu sein, so wird er auch nun nicht aufhören, unser Menschenbruder zu sein, dein und mein Bruder zu sein. Martin Luther hat das einmal kurz und bündig auf den Punkt gebracht, wenn er sagt: Wir haben einen Bruder im Himmel. Und das ist ganz wörtlich so zu verstehen. Wir haben heute wieder ein kleines Kind getauft. Und das ist doch die Taufe, die uns gilt, dass wir Brüder und Schwestern Jesu Christi sind. Und so, wie wir ein Leben lang Brüder und Schwestern bleiben, wie wir ein Leben lang Kinder unserer Eltern bleiben, so sind und bleiben wir Brüder und Schwestern Jesu Christi und Kinder Gottes. Da schaut einer nicht in seiner Herrlichkeit von da oben auf uns herunter, wie so auf einen kleinen Ameisenhaufen, sondern Jesus setzt sich beim Vater für uns ein als unser Bruder, dessen Lebensgeschichte für immer mit unserer Lebensgeschichte verbunden ist. Da betet einer für uns, der uns wirklich kennt, dessen Herz mit uns aufs Innigste verbunden ist. Da arbeitet wirklich ein Herz für uns. Und was für eins. Wenn wir uns in dieser Passionszeit wieder das ganze Lebens- und auch Leidenswerk Jesu vor Augen führen, dann wird es uns hoffentlich einmal wieder ganz neu bewusst, was das für ein Bruder ist, den wir da im Himmel haben und von dem Paulus sagt: Wer will uns denn verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wir haben einen Bruder im Himmel. Ich glaube, das kann uns nicht einfach so kalt lassen. Das muss uns einfach freuen. Vielleicht so freuen wie die Menschen damals am Wegesrand von Jerusalem am Palmsonntag. Sie grüßen Jesus als ihren Bruder, der Herr und Messias der Welt ist. Wer hätte nicht gerne von uns einen solchen Bruder, der auch noch in seinem ganz hohen Amt dich und mich nicht einfach vergisst, weil er vielleicht das irgendetwas Wichtigeres zu tun hätte? Nein, das ist das Wichtigste, was er zu tun hat, uns vor dem Vater zu vertreten, zur Rechten Gottes zu sein und für uns zu beten. Nichts Wichtigeres hat er auf seinem Terminkalender. Eine zweite Beobachtung: Was betet unser Bruder eigentlich für uns? Wir finden es in diesen ersten Versen des Gebetes eigentlich nur angedeutet, aber wenn Sie dieses Kapitel einmal zu Ende lesen, zieht es sich wie ein roter Faden durch das ganze lange Gebet. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Herzensanliegen Jesu, dass wir Gott erkennen und Jesus als unseren Bruder erkennen. Jesus schaut zurück auf sein Lebenswerk und es ist für ihn eine schmerzliche und zugleich aber auch hoffnungsvolle Erfahrung, dass die Reaktion auf seine Verkündigung in vielen Worten, aber auch in hervorragenden Taten, dass die Reaktionen darauf zwiespältig sind. Er hat hasserfüllte Ablehnung und zugleich begeisterte Aufnahme erfahren. Und so war es ja auch bei seinem Einzug in Jerusalem. Da gab es die, die gejubelt haben und die, die sich im selben Augenblick zornig abgewandt haben. Jesus nennt einen Grund dafür, der einerseits ein, wie ich finde, großes Rätsel aufgibt und andererseits aber doch eine große Hoffnung erkennen lässt. Er betet: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Jesus verdeutlicht das, was er hier meint, später noch einmal im 10. Kapitel, in diesem schönen Kapitel vom guten Hirten, wenn er dann sagt zu den Pharisäern, also denjenigen, die ihn ablehnen: Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie je aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie je aus der Hand meines Vaters reißen. Jesus betet für die, die durch Gottes Willen an ihn glauben, die zur Herde seiner Schafe gehören, damit ihr Glaube nicht aufhört und sie vor allem seine Stimme, sein Wort immer wieder hören und bewahren. Jesus hat erfahren, dass sein Wort Menschen erreicht und zum Glauben gebracht hat, aber eben auch andere nicht. Deshalb lautet seine Bitte immer wieder: Lass sie dein Wort hören. Lass ihre Ohren nicht taub sein für die Stimme ihres Hirten, der sie zum Leben führen wird. Es ist das Wort des ewigen Sohnes Gottes, der kein anderes Wort spricht als der ewige Vater, durch dessen Wort nämlich die ganze Welt geschaffen wurde und das Leben erschaffen wurde, der jedem von uns das Leben gegeben hat, dem sich nichts und niemand widersetzen kann und der hält, was er verspricht, der nicht vergisst, was er uns zugesagt hat. Jesus bittet darum, dass wir dieses wirkmächtige Wort Gottes immer wieder in unserem Leben hören, dass es unser Herz erreicht, dass wir gewiss werden, was es uns zusagt. Du bist ein Schaf der Herde Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du gehörst in Ewigkeit zu Gott. Die Taufe spricht es uns zu. Und jedes Abendmahl, das wir miteinander feiern, erinnert uns daran, dass wir, wie es in dem Kinderlied heißt, dass wir Jesu Schäflein sind. Es bleibt ein Rätsel, Und das ist die andere Seite. Warum nicht alle Menschen dieses Wort Gottes hören und auch erkennen? Hören und auch verändert werden. Hören und dann auch darauf vertrauen. Aber Jesus sagt es hier deutlich. Du hast mir Macht gegeben über alle Menschen. Und im dritten Kapitel des Evangeliums sagt es Jesus noch einmal viel deutlicher. Er sagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus spricht nicht von ein paar wenigen, von einer Handvoll Christen, von 12 Jüngern. Er spricht von der Welt und er spricht von allen Menschen. Es bleibt ein Rätsel. Warum nicht gleich und warum nicht alle Menschen sofort das Wort Jesu annehmen? Aber es bleibt überhaupt kein Zweifel, dass Gott die Welt liebt und die Welt retten will und nicht etwa nur eine Handvoll Jünger, eine Handvoll Gläubige oder die immer kleiner werdende Schar Christen dieser Welt. Und weil das so ist, betet unser Bruder im Himmel ein paar Verse weiter: Ich bitte aber nicht allein für sie, und er meint damit die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus, er tritt unaufhörlich dafür ein, dass der Vater an seinem großen Plan, an seinem großen Willen festhält, die ganze Welt, eben auch und gerade das Verlorene, das Verkommene, das von Gott Abgewandte zu retten. Das hat Jesus selbst getan und das wird auch dort geschehen, wo im Namen Jesu das Wort Gottes heute verkündigt wird, weil unser Bruder dafür betet und dafür einsteht, dass sein Werk einmal zur Vollendung kommt. Weil Jesus dafür betet, sind alle unsere Bemühungen eben nicht umsonst. Trägt unsere Arbeit des Herzens und alle praktische Mühe für unseren Nächsten eine absolut große Hoffnung in sich. Es ist die Hoffnung, dass das Gebet unseres Bruders im Himmel erhört wird und zum Ziel kommt. Liebe Gemeinde, darin liegt tatsächlich die Hoffnung für all unser Tun als Kirche Jesu Christi. Darin liegt tatsächlich die Hoffnung für unser ganz persönliches Lebenszeugnis als Christen in dieser Welt, dass Jesu Gebet ständig für uns eintritt und gehört wird. Wir haben einen Bruder im Himmel. Darüber können wir uns wirklich freuen. Nichts und niemand wird ihn nämlich daran hindern, dich und mich ganz persönlich vor Gott zu tragen, unsere Namen ihm immer wieder zu nennen und auszusprechen. Er trägt uns beständig in seinem Herzen. Was, liebe Schwestern und Brüder, liegt da näher, als diese Beziehung zu unserem Bruder zu pflegen? Was gibt es da Wichtigeres, als mit diesem Bruder im Kontakt zu bleiben? Was gibt es da Besseres, als immer wieder sein Wort zu hören, es in uns aufzunehmen, es zu verinnerlichen, es vor Augen zu haben? Wir haben einen Bruder im Himmel. Darauf können wir stolz sein, uns freuen, denn dieser Bruder hat uns nicht vergessen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.